Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Herr Pfarrer, danke, dass Sie mich in Ihre wunderschöne Kirche wieder eingeladen haben. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, liebe Brüder und Schwestern. Begrüßen wir die Mutter Gottes. Es ist hier ein Platz, wo eigentlich vom Priester die frohe Botschaft verkündet wird und der Priester uns sagt und uns immer wieder darauf hinführt, wie wir leben müssen, damit die frohe Botschaft sich in unserem Leben verwirklicht. Es ist mir nicht ganz wohl, an diesem Platz Dinge zu sagen, die die frohe Botschaft verdunkeln. Aber ich glaube, dass die Mutter Gottes will, dass wir aus der Verblendung aufwachen. Und deswegen würde ich sagen, wir beginnen damit, Sie zu begrüßen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mein Thema heißt die Bändigung der Sexualität, eine Überlebensfrage. Stellen wir uns einmal vor, wir würden in einer normalen Gesellschaft leben. Welche Rolle würde dann die Sexualität spielen? Welchen Ort hätte sie? In allen Gesellschaften, die wir kennen, in allen Epochen der Geschichte, gehörte die Sexualität in den geschützten Raum der Intimität zwischen Mann und Frau. Die sexuelle Vereinigung, für welche die Bibel das wunderbare Wort erkennen verwendet, geht niemanden etwas an, außer diese beiden Menschen. Sie öffnen sich füreinander körperlich und seelisch und werden dadurch zutiefst verletzlich. Der sexuelle Akt ist das zentrale menschliche Ereignis, denn in diesem Akt entsteht der Mensch. Wenn die Sexualität herausgebrochen wird aus dem Schöpfungsplan Gottes, aus der Zeugung des Menschen und aus der Liebeseinheit zwischen Mann und Frau, dann wird die Ordnung des Menschenlebens an ihrem tiefsten Punkt beschädigt. Das hat verhängnisvolle Auswirkungen auf alle Bereiche der einzelnen Person und der Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist die Sexualität zum Spaß degeneriert. Sie wird von der Fortpflanzung künstlich getrennt und zu einem Akt der wechselseitigen Triebbefriedigung erniedrigt. Wenn wir eine Kultur des Lebens aufbauen wollen, dann müssen wir uns aus der Tyrannei der Sexualität befreien. Solange dies nicht geschieht, wird es nicht gelingen, aus dem Horror der Abtreibungen auszusteigen, zu einer Kultur der Familie zurückzufinden oder den Bildungsverfall mit allen seinen Auswirkungen aufzuhalten. Wenn wir uns umschauen, in den Städten oder in den Medien, dann kann man nur zu einem Schluss kommen: Unsere Gesellschaft ist sexsüchtig. Sucht heißt, auf der Suche nach Glück oder zumindest Schmerzfreiheit benutzt der Mensch ein Mittel, das ihn zerstört. Obwohl er merkt, dass der Gebrauch dieses Mittels seinen Leib, seine Seele und seine sozialen Beziehungen immer mehr zerrüttet, kann er sich nicht daraus befreien. Er ist ein getriebener, versklavter Mensch, der seine Menschenwürde in die Schanze schlägt. Begreiflich wird unsere kollektive Ohnmacht in der Sexsucht nur, wenn wir uns bewusst sind, dass es einen Kampf Gottes und Satans um die ewige Seele des Menschen gibt. Als Christen glauben wir an den dreieinigen personalen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Auch der Widersacher Gottes ist eine Person, die Jesus Teufel oder Satan nennt. Es ist ein immenser strategischer Vorteil für Satan, dass es ein Tabu geworden ist, ihn beim Namen zu nennen. Das verhindert die Wahrnehmung und die Erkenntnis und damit den geistlichen Kampf. Die Sexualität ist in unserer Gesellschaft weitgehend vom Bösen vereinnahmt. Peter Kreeft schreibt in seinem Buch Ökumenischer Dschihad: Die sexuelle Revolution wird sich wahrscheinlich als die größte zerstörerische Revolution in der Geschichte erweisen, weit mehr als irgendeine politische oder militärische Revolution, weil sie nicht allein das Leben, sondern die eigentlichen Quellen des Lebens anrührt. Gott liebt und will geliebt werden. Liebe heißt, dass ich mich dem anderen in Freiheit zum Geschenk mache. Wo die Freiheit fehlt, kann keine Liebe sein. Deswegen kann Gott uns nicht zum Guten zwingen. Er gibt uns Gebote für den schmalen und steilen Weg, der in die Glückseligkeit führt. Beim Teufel ist es umgekehrt. Erst Vergnügen und Genuss, dann Heulen und Zähneklappern. Im Zentrum dieser Strategie steht die Sexualität. Sex ist die Achse, um die sich die Spaßgesellschaft dreht. Die beherrschende kulturelle Botschaft ist: Sex ist Fun, Sex ist Freiheit, Sex macht glücklich. Sexualität ist zur Lustbefriedigung da und das ist gut so. Freie Sexualität gilt in unserer Zeit als eine Errungenschaft der Menschenrechte. Was heißt freie Sexualität? Die Befreiung der sexuellen Triebbefriedigung von jeder moralischen Norm. Sex außerhalb der Ehe, Sex mit wem immer ich will, hetero, homo oder bi, von weiteren Grenzüberschreitungen zu schweigen. Sex von Kindesbeinen an, Sex mit Kindern. Wohin das Auge schaut, im Fernsehen, Internet, Zeitschriften, Plakatwänden, es stößt auf Bilder, die den Sexualtrieb anstacheln. Kaum ein Produkt, das nicht mit Sex verkauft würde. Dabei werden die Methoden nach allen Regeln der Psychologie und Gehirnforschung immer raffinierter, die Grenzen des Schamgefühls immer schamloser überschritten. Derzeit werden wir an homosexuelle Erotik in den Medien gewöhnt und sollen dazu gebracht werden, sie für normal zu halten. Da Sucht niemals befriedigt, treibt sie die Menschen dazu, immer weitere Grenzen niederzureißen, was dann gesetzlich sanktioniert wird. Mit der Legalisierung der Pornografie fing es an, dann der Abtreibung, der Erleichterung der Scheidung, der arbeitsrechtlichen Aufwertung der Prostituierten, schließlich der Gleichstellung der homosexuellen Lebensgemeinschaften mit der Ehe, bei alledem über Jahrzehnte eine kontinuierliche wirtschaftliche Diskriminierung der Familie. Sucht treibt in die Kriminalität. Immer wieder fliegt in irgendeinem christlich-abendländischen Land ein Kinderpornografiering auf. Ehrenwerte Bürger sind darin verwickelt. Der Menschenhandel blüht, der Sextourismus boomt. Mittlerweile wird auch die Kirche von Sexskandalen erschüttert. Sind das nur Einzelfälle? Oder handelt es sich um die Spitze des Eisbergs? Warum sind die Medien mit Pornografie überschwemmt? Weil die Einschaltquoten steigen. Und wer schaltet ein? Vor diesen Einflüssen ist die Jugend nicht mehr zu schützen. Vielmehr werden sie durch Zeitschriften wie Bravo und durch den Sexualkundeunterricht an den Schulen systematisch in die Frühsexualität hineingetrieben. Das Kind, das zu allen Zeiten als Segen betrachtet wurde, begegnet dem jungen Menschen zuerst als Fluch. Es muss unter allen Umständen verhindert werden, und wenn dies misslingt, wird es im Regelfall getötet. Im Sexualkundeunterricht in einer mir bekannten bayerischen Schule werden die Kinder mit 9 Jahren dazu angehalten, die Geschlechtsorgane in Knetmasse zu formen. Sie bekommen Kondome unter die Nase gehalten, um festzustellen, dass sie nach Erdbeeren riechen. Bravo informiert in Text und Bild über jede Art von sexueller Praxis und stellt diese als normal und wünschenswert für pubertierende Kinder dar. Bravo wird von 10 Jahren an gelesen. An welche Werte glaubt eine Gesellschaft, in der dies geschieht? Die höchsten Werte unserer Gesellschaft sind Freiheit und Toleranz. Freiheit heißt landläufig, jeder darf tun, was ihm Spaß macht, solange er die Rechte eines anderen nicht erheblich einschränkt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es in der deutschen Verfassung. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr gewahrt wird. Gehören Embryos zu diesen anderen? Gehören Alte zu diesen anderen? Gehören Kinder zu diesen anderen? Gehören Familien zu diesen anderen? Es zeigt sich, dass Freiheit, wenn sie von der Verantwortung für den Schwächeren abgekoppelt wird, die Würde des Menschen antastet bis hin zur Tötung. Toleranz heißt landläufig, jeder darf denken und glauben, was er will. Nur eine Ausnahme gibt es. Niemand darf sagen, dass es absolute Wahrheit gibt. Da hört die Toleranz auf. Wer fordert, dass es verbindliche Werte für das Handeln geben soll, etwa die 10 Gebote, der wird als Fundamentalist diffamiert. Und ein Fundamentalist gilt als jemand, der die Freiheit und die Toleranz untergräbt. Toleranz ist aber kein Freischein zur Aufhebung aller sittlichen Normen, sondern eine Tugend, die vom Menschen verlangt, den Schmerz zu ertragen, dass ein anderer das, was einem selbst kostbar ist, geringschätzt. Dieser Schmerz ist der Preis, den man für die Achtung der Person zahlt. Freiheit und Toleranz ergeben keinen Lebenssinn. Sie halten nur den Raum für die Verwirklichung von Lebenssinn offen. Welchen Lebenssinn bietet unsere Kultur an? Spaß, Konsum und Geld. Eines bedarf des anderen. Der höchste Spaß ist Sex. Sex als Konsumgut, das man kaufen und verkaufen kann. Um die ethische Grundorientierung der Menschen umzupolen, muss die Sprache verändert werden. Das geschieht zum Teil in der Folge des sozialen Wandels. Bestimmte Begriffe kommen nicht mehr vor und wer sie doch benutzt, zeigt sich als hoffnungslos gestriger. Dazu gehören Tugend, Keuschheit, Reinheit, Jungfräulichkeit, auf der anderen Seite Worte wie Sünde und Unzucht. Heute sündigt man nur noch, wenn man zu viel Torte im Café isst. Das Wort moralisch hat einen schlechten Klang bekommen. So als bezeichnete es eine unstatthafte Einschränkung von Freiheit und Toleranz. Andere Begriffe wiederum werden künstlich geprägt, um einer fundamentalen Umwertung Bahn zu brechen. So das Wort Gender. Sie wissen nicht, was Gender ist? Es ist der Begriff, den die politisch äußerst erfolgreichen Feministinnen auf internationaler Ebene als Ersatz für das Wort Sex eingeführt haben, im Sinn von Geschlechtsdifferenzierung. Gender ist im Englischen der grammatikalische Ausdruck für der, die, das. Während Sex die Geschlechtsdifferenzierung von Mann und Frau bezeichnet, umfasst der Begriff, der neu eingeführt worden ist und auf allen politischen Ebenen benutzt wird, der Begriff Gender, jede Art von sexueller Orientierung als gleichwertig, hetero, homo und bi. Es gibt Genderpolitik und Gender Studies als Lehrfach an den Universitäten. An der Humboldt-Universität in Berlin hat unsere Familienministerin Renate Schmitz kürzlich das Gender-Kompetenzzentrum mit staatlichen Ehren eröffnet. Ich bitte Sie um Verzeihung, dass ich das alles hier in der Kirche ausspreche. Es geht um die Erforschung des lesbisch-schwul-queeren Wahlfamilien. Sie wissen nicht, was queer ist, zusätzlich zu lesbisch-schwul, ich auch nicht. Renate Schmidt wird uns hoffentlich noch darüber aufklären. Das sind alles Fakten, das erfinde ich nicht. Dieses feierliche Eröffnung, dieses Forschungszentrum hat stattgefunden vor einigen Monaten. Der Rambock der freien Sexualität ist die Homosexualität. Unsere Kinder lernen an den Schulen, dass Homosexualität normal ist. Dazu werden Lehrer und Erzieher mit Mitteln der EU ausgebildet. In einem deutschen Ministerium kann man Bilderbücher und sonstiges Material zur Einstimmung der Kindergartenkinder auf Homosexualität kostenlos beziehen. Aber ich frage, haben all jene, die es überaus eilig hatten, die homosexuelle Partnerschaft der Ehe von Mann und Frau gesetzlich gleichzustellen, im Geschichtsunterricht gefehlt, als die Symptome des Niedergangs der griechischen Kultur und des Römischen Reiches besprochen wurden? Wie sollte Homosexualität nicht ein Symptom sterbender Zivilisation sein, denn sie ist nicht fruchtbar? Sie ist ein in sich geschlossener Kreislauf der Lustbefriedigung, der niemanden etwas angeht, außer die armen Betroffenen, die sich darin verfangen haben und die immer wieder on the run sind nach neuen Partnern, weil sie in der Tiefe ihrer Seele nie befriedigt sind. Warum bieten wir der nächsten Generation die Homosexualität als normale Lebensoption an, wenn wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass homosexuelle Männer in der Regel mehrere hundert Sexualpartner haben, dass jeder vierte Mann mit homosexuellen Kontakten damit rechnen muss, mit AIDS infiziert zu werden, dass die Lebenserwartung von homosexuell lebenden Männern 8 bis 20 Jahre niedriger ist als beim Durchschnitt der Männer, dass unter homosexuell lebenden Männern Depression, Angst, Suchtkrankheiten und die Selbstmordrate deutlich höher sind als bei heterosexuell lebenden Männern? Kann jemand zeigen, dass die Entscheidungen der Politiker, die Weichen in diese Richtung zu stellen, einem Interesse am Allgemeinwohl entspringen? Was ist geschehen? Wie konnte es innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem Zusammenbruch des moralischen Fundaments dieser Gesellschaft kommen? Es gibt zwei Propheten dieses Wandels, denen es gelungen ist, die Köpfe und Herzen der 68er-Generation zu erobern. Das sind Wilhelm Reich und Simone de Beauvoir. Wilhelm Reich, ein abgefallener Schüler Sigmund Freuds, begründete die sexuelle Revolution. Als ich 1967 an der Freien Universität Berlin studierte, wurden seine Bücher noch als Raubdruck vor der Mensa verkauft. Wenige Jahre später fanden sie ehrenwerte Verlagshäuser. Im Gewand der Wissenschaft auftretend, verkündete Wilhelm Reich, dass der Mensch 3-mal in der Woche einen Orgasmus brauche, um gesund zu sein. Die bürgerliche Kleinfamilie mit ihrer unterdrückenden Moral sei schuld daran, wenn der Mensch seelisch verkümmere. Sein Wort fiel auf fruchtbaren Boden. Kommunen wurden gegründet, in denen alles geteilt wurde, Frauen und Kinder und Besitz. Außerdem schossen antiautoritäre Kinderläden aus dem Boden, in die die Kinder sich selbst überlassen wurden und das Chaos regierte. Diese Thesen kamen wie gerufen, um der feministischen Bewegung Auftrieb zu geben. Das bahnbrechende Buch, bereits 1949 in Frankreich erschienen, stammt von Simone de Beauvoir, der Lebensgefährtin des atheistischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Ihre zentrale These war, man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. Nach Darstellung der patriarchalen Unterdrückung der Frau in den letzten Jahrtausenden plädierte sie für Emanzipation und Gleichberechtigung, für sexuelle Freiheit, Geburtenkontrolle und Abtreibung, um ihr Begriff der Sklaverei der Mutterschaft zu entrinnen und die männlichen Berufsdomänen und Führungspositionen zu erobern. Heute kann ich nur staunen, wie es möglich war, den Frauen einzureden, dass ihr Frausein eine soziale Konditionierung sei und nichts mit ihrem Wesen zu tun habe. Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen. Die erste Frage bei einem Neugeborenen ist, Mädchen oder Junge? Jeder erlebt sich in der Verschiedenheit zum anderen Geschlecht. Und da lassen wir uns einreden, es gäbe keinen Wesensunterschied zwischen Mann und Frau. Außer der geistigen Vorbereitung des feministischen Umsturzes bedurfte es einer physischen Voraussetzung, um die Frauen aus der Sklaverei der Mutterschaft zu befreien. Das war die Pille. Weltweit wurde die Pille als Errungenschaft des medizinischen Fortschritts gepriesen. Endlich bekam die Frau ein Mittel in die Hand, sich vor ungewollten Schwangerschaften zu schützen, nur täglich eine kleine Pille schlucken und sie war frei, darüber zu bestimmen, wann und wie oft und mit wem sie sich sexuell einlassen wollte. Vor der Pille war es eine ernste Entscheidung, denn für die Frau konnten lebenslange Konsequenzen daraus entstehen. Ein Kind, ein lebendiger Mensch, für den sie lebenslang verantwortlich sein würde. Nun endlich keine Angst mehr. Sie konnte Kinder sicher verhüten. Welch eine Befreiung. Nun, so war die allgemeine Erwartung, würden die Ehen besser, es würde weniger uneheliche Kinder geben und weniger Abtreibungen. Logische, vernünftige Erwartungen. In dieser Situation, in der alle Welt die technische Beherrschbarkeit der Fruchtbarkeit der Frau bejubelte, platzte eine Bombe. Die Enzyklika Humanae Vitae, die von Papst Paul VI. Gegen den Widerstand nicht nur der weltweiten öffentlichen Meinung, sondern seiner eigenen Kurie 1968 verkündet wurde. Der Papst hatte ganz andere Erwartungen. Erstens, die künstliche Empfängnisverhütung könnte einen, Zitat, breiten und leichten Weg zur ehelichen Untreue und allgemeinen Aufweichung sittlicher Zucht auftun. Zweitens, Männer könnten die Ehrfurcht vor der Frau verlieren und sie zum bloßen Werkzeug ihrer Triebbefriedigung erniedrigen. Drittens, man gäbe staatlichen Behörden gefährliche Macht in die Hand, sich über sittliche Grundsätze hinwegzusetzen. Paul VI. Sagte nach der Verkündigung dieser Enzyklika, noch nie haben wir mit solcher Schärfe wie bei dieser Gelegenheit die Last unserer Aufgabe im Dienst der gesamten Menschheit gefühlt. Wir möchten in der Tat hoffen, dass alle, besonders die christlichen Eheleute, auch wenn sie den Eindruck haben, dass unser Wort schwer zu erfüllen ist, es verstehen mögen, dass nur die Treue zum Denken Christi diese scheinbare Strenge motiviert hat. Heute, gut 30 Jahre später, zeigt sich, dass Humanae Vitae ein prophetisches Dokument war, ein Zeugnis für die Führung des Papstes durch den Heiligen Geist. Die Folgen der sexuellen Revolution, die durch die Pille ermöglicht wurden, sind weit furchtbarer, als der Papst damals vorausgesehen hat. Die Scheidungsrate ist von 10,7% im Jahr 1960 auf 46,3% im Jahr 2000 angestiegen. Sex vor der Ehe und eheloses Zusammenleben ist zur Norm geworden. Immer mehr Kinder werden unehelich geboren. Waren es 1968 in den alten Bundesländern noch 4,8%, so sind es 2002 in ganz Deutschland 19%. Alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern machen ein Drittel aller Sozialhilfeempfänger aus. Anstieg von Unfruchtbarkeit, Brustkrebs und Depressionen. Abtreibung als Fortsetzung der Verhütung mit anderen Mitteln. Weltweit schätzt man jährlich 60 Millionen Abtreibungen, in Deutschland 1.000 pro Tag. Sie wissen, wie Abtreibungen geschehen, und ich möchte es dennoch wiederholen. Entweder wird dem Kind Gift ins Herz gespritzt, es wird mit Salzsäure verätzt, es wird ihm mit der Zange der Kopf abgerissen oder es wird mit der Sauglocke abgesaugt und dabei zerstückelt. Niemand behauptet, dass der Embryo kein Mensch wäre, und niemand behauptet, dass er keine Schmerzen empfindet. Es handelt sich um einen kleinen Menschen, der in wenigen Monaten bereit wäre, seine Mutter mit grenzenlosem Vertrauen anzulächeln. Was der Papst noch nicht gesehen hat, ist die naheliegende Konsequenz. Wenn Kinder massenhaft verhütet und abgetrieben werden, dann überaltert die Bevölkerung, in der das geschieht. Niemand hat das vorausgesehen, denn die reichen Industrienationen fühlten sich durch die Bevölkerungsexplosion in den armen Entwicklungsländern bedroht. Es war einfach nicht vorstellbar, dass in so kurzer Zeit die Fortpflanzung des Menschengeschlechts in den Industrienationen gefährdet werden könnte. Der Geburtenrückgang seit Ende der 60er Jahre führte in nicht einmal einem Jahrzehnt zu einer Halbierung der Geburten. Seit Ende der 60er Jahre werden in Deutschland weniger Kinder geboren, als für die Bestandserhaltung der Bevölkerung notwendig sind. Dazu müsste im statistischen Durchschnitt jede Frau 2,1 Kinder zur Welt bringen, die Geburtenrate liegt aber bei 1,3%. Das bedeutet, jede nachwachsende Generation ist um ein Drittel kleiner als die vorhergehende. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird die Bevölkerung Deutschlands ohne Einwanderung von 82,5 Milliarden auf 53,7 Millionen sinken. Bis Ende des Jahrhunderts wird sie sich halbiert haben. Die Bevölkerungspyramide, die früher so ausgesehen hat, dreht sich in wenigen Jahren auf den Kopf. Unten die schmalen Jahrgänge der Nachwachsenden und Erwerbstätigen, oben die breiten Jahrgänge der Alten. Diese Entwicklung hat Pierre Chonu bereits 1979 in einem alarmierenden Buch beschrieben. Es erschien 1981 in Deutschland unter dem Titel »Die verhütete Zukunft«. Aber niemand wollte den Alarmruf hören. Heute, ein Vierteljahrhundert später, pfeifen es die Spatzen von den Dächern, und trotzdem sind jene, die die Macht und Verantwortung für weitreichende Entscheidungen haben, unfähig, das Ruder herumzuwerfen. Professor Naug, Soziologe an der TU Chemnitz, sagt, was da auf uns zukommt, ist wie ein Hurrikan, der auf die Küste zurast. Der Spiegel widmete die zweite Ausgabe 2004 diesem Thema, Titel »Der letzte Deutsche auf dem Weg zur Greisenrepublik«, Land ohne Lachen. Dort wird Professor Birk, Direktor des Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik an der Universität Bielefeld, mit der Aussage zitiert, selbst wenn sich alle gebärfähigen Frauen in den nächsten 20 oder 30 Jahren entschlössen, je zwei Kinder zur Welt zu bringen, würde sich die Bevölkerungsschrumpfung und die demografische Alterung bis 2080 fortsetzen. Habe sich ein Prozess wie der Verlauf der Geburtenrate nämlich erst einmal ein Vierteljahrhundert in die falsche Richtung entwickelt, dauere es ein Dreivierteljahrhundert, ihn wieder umzukehren. Unsere rot-grüne Regierung hofft, das Schlimmste dadurch abzuwenden, dass sie massenhaft Ausländer ins Land holt. Aber das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Darüber sind sich alle Fachleute einig. Es wäre, wie Professor Birk sagt, eine neue Art von demografischem Kolonialismus, der zudem größere Probleme schafft, als er löst. Dass eine massenhafte Einwanderung das Ende einer deutschen kulturellen Identität wäre und dass es das Ende des Christentums wäre, interessiert die Fachleute weniger. Wie immer die Finanzminister auch herumrechnen mögen, das Umlagesystem der Renten kann nicht mehr funktionieren, wenn jeder Erwerbstätige nicht nur für sein eigenes Alter vorsorgen, sondern für einen weiteren Rentner aufkommen muss. Ob die junge Generation von heute das wohl tun will und tun kann? Wahrscheinlich ist, dass unproduktive Alte, und das sind wir, vom überfüllten Altersheim mit einer Spritze ins Jenseits abgeschoben werden, wie es heute schon in Holland und Belgien und der Schweiz tausendfach geschieht. Die Entscheidung der EU zu diesem Thema ist gerade noch einmal vertagt worden. Die Kurve, die nach unten führt, ist noch flach, aber ab 2010 beginnt sie zu stürzen. Schon jetzt hören wir nichts anderes mehr, als dass die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr halten. Professor Birk, wenn die Geburtenhäufigkeit nicht dramatisch zunimmt, wird das System der sozialen Sicherheit schlicht zusammenbrechen, Es ist dann nicht mehr reformierbar. Das alles heißt, die Folgen treffen uns alle, Sie und mich. Die Politiker liegen uns mit Reformen in den Ohren und auf der Tasche. Bald wird es nicht nur um Reformen gehen, sondern um die Organisation des Zusammenbruchs. Was Computersimulationsprogramme bis ins Einzelne berechnen, sagt uns der gesunde Menschenverstand. Eine Gesellschaft, in der es immer mehr alte und immer weniger junge Menschen gibt, ist eine Gesellschaft im Siechtum. Wie wird sich eine Bevölkerung, in der die religiösen Anker gelichtet sind, in der Not verhalten? Es wird eine Not des Sterbens sein. Nicht das lebensfähige Leben wird getötet wie in einem Krieg oder einer Naturkatastrophe, das mit neuer Kraft hervorbricht, wenn die Angriffe vorüber sind. Wenn immer weniger Kinder geboren werden, stirbt das Leben selbst. Ist es nicht merkwürdig, eine Gesellschaft, die von sich glaubt, der wissenschaftlichen Rationalität verpflichtet zu sein, ist unfähig, einen Kurs zu korrigieren, der in den Abgrund führt. Solche Widersprüche sind Indizien für eine tabuisierte Verstrickung. Der Spiegel schreibt, unstrittig ist, dass die Einführung der Antibabypille in den 60ern und auch die Liberalisierung des Abtreibungsrechts, Motto Mein Bauch gehört mir, wichtige Voraussetzungen für den Geburtenschwund geschaffen haben. Erstmals war es Frauen möglich, ohne Bevormundung durch Pfarrer oder Richter die Kinderzahl selbst zu bestimmen, ein Fortschritt, den heute nur rechte Außenseiter zurückdrehen wollen. Ich wiederhole, ein Fortschritt, den heute nur rechte Außenseiter zurückdrehen wollen. Wir bringen in Deutschland im Jahr an die 300.000 Kinder um, bevor sie geboren werden. Wir brauchen ungefähr genauso viele Kinder, um nicht in der Vergreisung zu verelenden. Und da nennen Menschen, die zwei und zwei zusammenzählen können, dies immer noch einen Fortschritt? Mächtige Gruppen in den internationalen Organisationen der UN und EU kämpfen dafür, dass die Abtreibung zu einem Menschenrecht erklärt wird. Genauer zu einem Recht jener Menschen, die das Glück hatten, dass ihre Mutter von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht hat. Da muss es etwas geben, was die Menschen, die so denken und handeln, davon abhält, sich für das Leben zu entscheiden, obwohl niemand mehr davon absehen kann, dass wir alle in den Strudel der Kultur des Todes geraten. Wenn die Verhinderung des Kindes durch Verhütung und die Tötung des empfangenen oder ungeborenen Kindes durch Abtreibung die entscheidenden Voraussetzungen für den Geburtenschwund sind, dann müssen wir fragen, welche Haltung zur Sexualität die westlichen Gesellschaften dazu bringt, verbissen daran festzuhalten. Die Indikatoren des sozialen Wandels stehen in Richtung Zivilisationsverfall. Jede Nachrichtensendung dokumentiert den Niedergang, der ein immer rasenderes Tempo annimmt. Klimakatastrophe, die ökologische Zerstörung, chronische Wirtschaftskrise, Bildungsverfall, Zerstörung der Familien, Zunahme der Kriminalität, Krankheit, Depression und Angst. Damit einher geht der Glaubensabfall und die zunehmende Irrelevanz der Kirchen. All die negativen Entwicklungen, die wir hier besprochen haben, geschehen ja in einem Land, in dem noch 2/3 der Bevölkerung getaufte Christen sind. Was ist die Wurzel dieser Entwicklung? Darauf gibt eine große sozialwissenschaftliche Untersuchung eine eindeutige Antwort. Das Werk von J.D. Unwin heißt Sex and Culture. Es wurde 1934 von der Oxford University Press veröffentlicht. Und es ist eine gediegene wissenschaftliche Untersuchung, die ich als Fotokopie besitze. Also das Werk heißt Sexualität und Kultur und der Autor wollte herausfinden, welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Faktoren. Die Ergebnisse sind brisant. Der Autor, der kein engagierter Christ ist, sagt, hätte ich erkennen müssen, wie sehr ich meine persönliche Philosophie als Ergebnis dieser Suche ändern musste, dann hätte ich vielleicht gar nicht begonnen. Sein Hauptergebnis in einem Satz. Die Höhe der Kultur hängt von der Regulierung der Sexualität ab. Je strenger die Sexualnormen, umso höher das kulturelle Niveau. Je freier die Sexualnormen, umso niedriger das kulturelle Niveau. Um den Zusammenhang von Sexualität und Kultur auf die Spur zu kommen, untersuchte Unwin 80 sogenannte Uncivilized Societies, primitive Gesellschaften und die Hochkulturen der Babylonier, Sumerer, Athener, Römer und Angelsachsen. Er teilt die Kulturen in 4 Kategorien ein. In die rationalen Kulturen, das wäre unsere Kultur, das hat er damals noch, heute würde er dieses Wort vielleicht nicht mehr benutzen, in deistische Kulturen von Deus Gott, das heißt Kulturen mit Gottesverehrung, in denen es Tempel gibt und Priester. Zweitens manistische Kulturen, von Manes die Vornamen, Vorfahren, Kulturen ohne Gottesverehrung, aber mit Ahnenverehrung. Und drittens die zoistischen Kulturen, von dem griechischen Wort zoon gleich Tier, Kulturen ohne Gottes- und ohne Ahnenverehrung, mit Natur- und Tierverehrung. Unwin stellt fest, dass ohne Ausnahme Folgendes gilt. Nur wenn in einer Gesellschaft die Frauen voreheliche Keuschheit bewahren, gibt es Gottesverehrung. Zweitens, wo die voreheliche Keuschheit gelockert, aber nicht ganz aufgehoben ist, gibt es keine Gottesverehrung mehr, aber Ahnenverehrung. Und drittens, wo voreheliche sexuelle Freiheit gewährt wird, gibt es weder Gottesverehrung noch Ahnenverehrung, sondern ausschließlich Natur- und Tierverehrung. Der entscheidende Faktor für sozialen Wandel von Kulturen ist die Veränderung ihrer Sexualnormen. Unwin erklärt den Prozess. Der Wandlungsprozess nach oben oder unten dauert 3 Generationen. Das heißt, wenn eine Gesellschaft 3 Generationen lang völlige sexuelle Freiheit vor der Ehe gewährt, dann sinkt sie auf das unterste zoistische Niveau der Tierverehrung. Und umgekehrt, wenn in einer Gesellschaft von den Mädchen einer aufstrebenden Generation voreheliche Keuschheit gewahrt wird, dann wird die Kultur deistisch. Deswegen muss die Begrenzung der sexuellen Triebbefriedigung als die Ursache des kulturellen Fortschritts betrachtet werden. Kulturen treten dann auf die Bühne der Geschichte, wenn sie die Möglichkeit zur sexuellen Triebbefriedigung stark begrenzen, und sie treten von der Bühne der Geschichte ab, wenn sie die Sexualität auf das tierische Niveau der ungezügelten Triebbefriedigung absinken lassen. Ist das nicht interessant? Merken Sie, wohin die Reise geht? Die Wahrheit dieser Erkenntnisse können wir an unserer eigenen Erfahrung ablesen. Die Gottesverehrung ist weitgehend zusammengebrochen, was darin seinen Ausdruck findet, dass es in der europäischen Verfassung keinen Gottesbezug mehr geben soll, der nicht einmal einen Verweis auf das Christentum als prägender kulturellen Kraft Europas. Innerhalb der letzten 30 Jahre ist es zur weitgehenden Aufhebung einschränkender Sexualnormen gekommen. Schien dies anfangs nur ein sittliches Problem zu sein, so zeigt sich nun, dass wir in den Zivilisationsverfall hineinschlittern. Um es in der Computersprache auszudrücken, bisher glaubten wir, wir könnten die Software beliebig austauschen. Nun müssen wir stellen, dass wir das Betriebssystem auf seiner tiefsten Ebene beschädigt haben. Nichts hat die Natur mit einer solchen Überfülle gesichert wie die Fortpflanzung. Wir sind wohl die ersten Menschen, denen es gelungen ist, den Urmechanismus der Lebensweitergabe zu beschädigen. Nicht nur, dass Männer nicht mehr Väter und Frauen nicht mehr Mütter sein wollen. Viele von ihnen können es nicht mehr, auch wenn sie wollen. Bevölkerungswissenschaftler schätzen, dass jede dritte nach 1970 geborene Frau unfruchtbar ist. Auch die Männer werden unfruchtbar. Seit Jahrzehnten registrieren Wissenschaftler in den Industriestaaten eine Abnahme der Spermienzahl und Kraft. Jeder zweite Mann in Deutschland verfügt über eine eingeschränkte Samenqualität. All diese Entwicklungen zeigen, dass es uns zum Verhängnis geworden ist, Die kirchliche Lehre über Sexualität, die sich auf die Offenbarung gründet, in den Wind zu schlagen. Die Kirche sagt, die Sexualität gehört in die sakramentale, unauflösliche Ehe von Mann und Frau. Sie darf nicht willkürlich durch künstliche Mittel der Empfängnisverhütung von der Fortpflanzung getrennt werden. Die Hoffnungen, welche die Welt auf die Pille gerichtet hat, haben sich zerschlagen. Und wir erleben, dass alle Gefahren, die Papst Paul VI. Im Heiligen Geist erkannt und ausgesprochen hat, von der Entwicklung weit überholt wurden. Und doch sind wir bisher nicht fähig zur Umkehr. Der Aufstand gegen die Tyrannei der Sexualisierung hat noch nicht begonnen. Die meisten Menschen sind darin verstrickt und die, die es nicht sind, halten still in der Ohnmacht. Selbst jene, die erkennen, dass die Preisgabe aller sittlichen Normen ins Unglück führt, wagen es oft nicht, der jungen Generation Orientierung zu geben und Grenzen zu setzen. Die Lehre der Kirche über Ehe und Sexualität wird in den westlichen Ländern von der Mehrheit des Kirchenvolks nicht mehr angenommen und nicht mehr praktiziert und von den Bischöfen und Priestern kaum mehr verkündet. Papst Johannes Paul II., überzeugt davon, dass die Enzyklika Humanae Vitae die rechte Ordnung über die Weitergabe des menschlichen Lebens formuliert, so heißt nämlich der Untertitel dieser Enzyklika, hat gesehen, dass hier die entscheidende Legitimationslücke zwischen der unveränderlichen Lehre der Kirche und dem Kirchenvolk klafft. Als ein Mensch, der die Unterdrückung der Freiheit existenziell erfahren hat, ist es das leidenschaftliche Anliegen Johannes Pauls, den inneren Zusammenhang zwischen der Freiheit des Menschen und der Wahrheit, die Jesus Christus ist und verkündet, im Herzen des Menschen neu aufleuchten zu lassen. Er hat deswegen in den ersten 4 Jahren seines Pontifikats in jeder Mittwochskatechese vor der Weltöffentlichkeit seine Theologie des Leibes entwickelt und verkündet. Jede Katechese wurde im Osservatore Romano mehrsprachig veröffentlicht und doch wissen die allerwenigsten Katholiken, dass es eine Theologie des Leibes überhaupt gibt. Ohne ein Jota von der Lehre der Kirche abzuweichen, vertieft und erweitert der Papst sie in einer Weise, dass sie der wahren Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Liebe entspricht und das Fundament für ein erfülltes Menschenleben, ja, für eine Kultur des Lebens legt. Ich beginne gerade, die Theologie des Leibes von Johannes Paul zu entdecken. Das Buch, das mir dabei hilft, heißt, gibt es bisher nur auf Englisch, es heißt The Theology of the Body Explained von einem Mann namens Christopher West. Dieses Buch braucht dringend einen deutschsprachigen Verleger. George Weigel, der Biograf Johannes Paul II., hält die Theologie des Leibes für eine theologische Zeitbombe, die mit dramatischen Konsequenzen irgendwann im 3. Millennium der Kirche hochgehen wird. Paulus sagt, wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Dieser übergroßen Gnade bahnt der Heilige Vater mit seiner Theologie des Leibes den Weg. Sie ist eine Antwort auf die scheinbare Ausweglosigkeit unserer Zeit. Immer wieder gab es im Laufe der Kirchengeschichte Lehren und Bewegungen, die ein Grundmisstrauen gegen den Körper geschürt haben. Der Körper sei es, der in die Sünde treibt, vor allem in die sexuelle Sünde. Der Heilige Vater aber zeigt, gerade die hingebungsvolle Liebe in der sexuellen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ist ein Abbild des inneren Lebens Gottes. Zitat, durch die personale Gemeinschaft, die Mann und Frau von Anfang an bilden, wird der Mensch zum Abbild und Ebenbild Gottes im Augenblick der Gemeinschaft. So wird der Körper zum Zeichen göttlicher Wirklichkeit. Johannes Paul entfaltet die Beziehung zwischen Mann und Frau in den 3 Stufen der menschlichen Existenz, wie sie uns durch die Bibel offenbart wird. Der Mensch im Paradies, der Mensch in der Geschichte und der Menschen der Ewigkeit. Jedes Wort der beiden Schöpfungsberichte in der Genesis wird für Johannes Paul zu einem Fenster durch das er den Blick auf die wahre Bestimmung des Menschen lenkt. Ohne Scham standen Adam und Eva nackt im Blick Gottes und nackt voreinander. In freier Selbsthingabe wurden sie ein Fleisch. Der Heilige Vater beschreibt die paradiesische Beziehung zwischen Mann und Frau so plastisch, dass wir die Sehnsucht nach der ursprünglichen Liebeseinheit im eigenen Herzen wiederfinden können. Sie ist nicht ausgetilgt durch die Erbsünde. Sie ist aber von der Sünde überwuchert. Mit dem Sündenfall kam die Scham. Adam und Eva verhüllen sich voreinander und verstecken sich vor Gott. Was ist geschehen? Die Begierde hat sich in ihr Herz geschlichen. Die sexuelle Anziehung, die beide füreinander empfinden, ist nicht mehr Anlass zur staunenden Wahrnehmung der Schönheit des anderen als einer von Gott geschaffenen Person. Sie löst nicht mehr den Impuls aus, sich dem anderen zu schenken. Vielmehr wird sie zum Trieb, sich des anderen zur Befriedigung der eigenen Lust zu bemächtigen. Die Würde der Person wird verletzt, denn sie wird zum Objekt degradiert. Der Ausweg für die gefallenen Menschen, die wir sind, ist die Wiedergewinnung der Reinheit des Herzens. Das meint Jesus, wenn er das Verbot des Ehebruchs noch scheinbar verschärft mit den Worten: Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Es geht Jesus nicht darum, uns ein unerträgliches Joch aufzuerlegen. Er hat ja versprochen, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Vielmehr weist Jesus den Weg der Befreiung der Liebe aus der Sklaverei der Lust. Frauen haben dies immer stärker gefühlt und ersehnt, die Liebe als unverzichtbarer seelischer Raum der sexuellen Hingabe. Die Frage ist, beherrscht der Mensch die Sexualität oder beherrscht die Sexualität den Menschen? Menschliche Liebe als Abglanz der Liebe Gottes muss bedingungslos sein, damit sie Liebe ist. Sexualität kann nur dann der tiefste Ausdruck der Liebe sein, wenn sie von einem bedingungslosen Ja der Ehegatten zueinander und zum Leben getragen wird. Dem bedingungslosen Ja bei der Trauungsliturgie muss das bedingungslose Ja des Körpers entsprechen, damit die Ehe ein sakramentales Zeichen sein kann und die Gnade in die Ehe hineinwirken kann. Wenn wir die Fruchtbarkeit durch künstliche Verhütung unterdrücken, verletzen wir die integrale Einheit von Körper und Seele. Das sind nur völlig unzureichende Andeutungen für die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Jeder Satz, den ich lese, erfüllt mich mit Begeisterung und Hoffnung. Die Bändigung der Sexualität geschieht nicht dadurch, dass wir diese schöpferische Kraft fesseln, unterdrücken oder verdrängen. Vielmehr geht es um die Erlösung der Sexualität durch die Bande der Liebe im unauflöslichen Bund der Ehe. Es ist der Weg der Heiligkeit für Mann und Frau, der durch die erlösende Gnade Jesu Christi beschritten werden kann. Wann ist die Zeit reif für die Botschaft der Theologie des Leibes? Ich komme zum Schluss. Ich kenne junge Frauen und Männer, die aus freiem Entschluss ihre Jungfräulichkeit wahren. Es ist eine Freude, in ihre reinen Gesichter zu schauen. Sie sind auffallend fröhlich und leistungsfähig und bauen bewusst ihr Leben auf. Sie verschleißen ihre Kräfte nicht im Drama enttäuschender Beziehungen. Wenn die Zeit reif ist, werden sie diejenigen sein, die eine Kultur des Lebens aufbauen werden. Sie tun es schon jetzt dadurch, dass sie den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Notwendig ist eine neue Jugendbewegung, die an der Sehnsucht anknüpft, die jeder Mensch im Herzen trägt und den Weg aufzeigt, wie diese Sehnsucht verwirklicht werden kann. Und notwendig ist, dass wir Eltern aufwachen und Zeugnis geben und klar Position beziehen. Wir können nicht mehr hinnehmen, was in den Schulen geschieht. Es wird uns nicht leicht sein, dagegen in diesen Kampf zu gehen, aber es ist eine Überlebensfrage. Es kann auch nicht einfach mit Zwang jetzt plötzlich, wenn man zu dieser Einsicht kommt, kann man nicht plötzlich mit Zwang das durchsetzen, aber wir müssen uns selber klar werden, wir müssen Positionen beziehen und wir müssen in unserem Umfeld Allianzen bilden, mit wem immer sich dazu bereit erklärt, wo immer wir Einheit finden in diesen Gedanken und wirklich anfangen, Widerstand zu leisten. Sonst machen wir uns zutiefst schuldig an der nächsten Generation, was wir schon getan haben. Unsere Hoffnung ist in Christus. Er ist die Quelle unserer Hoffnung. Er heilt die tiefen Wunden, die in den Seelen der Kinder sind, aus den geschiedenen Familien. Ich selbst bin geschieden, ich weiß, wovon ich spreche. Ich glaube daran und erfahre und sehe, dass diese Wunden heilbar sind, wenn wir uns Christus zuwenden und wenn wir Christus wirken lassen. Es ist heute eine Frage, ob wir, wenn das Christentum bestehen bleiben soll, ob wir wirklich zu lebendigen Christen werden, die aus dieser Quelle schöpfen und leben und handeln. Und wenn wir Gewohnheitschristen bleiben, wird es einfach verdunsten, wie dieses Wort heißt. Es wird nicht ganz vergehen. Es gibt neue Aufbrüche, wunderbare neue Aufbrüche. Es gibt eine Jugendbewegung. Es gibt diese strahlenden, reinen Menschen, die eine wahre Freude sind, das zu sehen. Sie werden ansteckend sein. Aber ich denke, es ist allerhöchste Zeit, dass wir, jeder von uns, aufwacht und aus der Gnade und mit Jesus Christus tatsächlich in diesen Wiedergewinnung der Lebensfähigkeit unserer Kultur eintreten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.